MSP Flat Rates. Gekommen, um zu bleiben? Heute geht es um die folgenden Fragen und einiges mehr. Was verstehen wir unter einer MSP Flat Rate? Wie kam es dazu? Wie werden die Preise gebildet? Wer profitiert davon eigentlich, der Kunde oder der Anbieter? Was ist mit einem Self-Service-Portal in dem Kontext? Vielen Dank an Robert Sieber, den Service-Nerd und Geschäftsführer von MSP Support, für den vierten gemeinsamen Podcast und den tiefen Austausch zu Flatrates. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
Wir haben jetzt im Vorgespräch schon ganz viel über das Thema Flatrate, ja, nein, gut, schlecht gesprochen. Olaf, ich hoffe, wir haben nicht das ganze Pulver verschossen. Ganz herzliches Willkommen bei Olaf und Robert. Olaf, stell dich doch unseren Zuhörern mal bitte vor.
Ja, bei Robert und Olaf im Übrigen ist dabei der Olaf. Genau, Olaf Kaiser. Robert, vielen Dank für die Einleitung. Ich coache und berate Systemhäuser in ihrer persönlichen und unternehmerischen Entwicklung. Und schon seit einiger Zeit spielt dabei teilweise als Diskussionsthema, auch als strittiges Diskussionsthema, aber auch in der konkreten Umsetzung, was das Managed Service Portfolio angeht, das Thema Flat eine Rolle auch in meinem Systemhaus. Ja, Dialogen, die ich haben darf. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide heute mal den Blick auf dieses, ja, ich glaube, sehr spannende Thema werfen. Robert, stell du dich doch auch vor, bevor wir da reinspringen, bitte.
Genau, für alle, die neu sind. Robert Sieber, mein Name. Ich habe irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite der Service-Nerd, der für richtig gute Service-Erlebnisse sorgt. Und auf der anderen Seite der Robert, der First Level und Service Desk as a Service speziell für Systemhäuser und Managed Service Provider anbietet. Und da komme ich ganz häufig logischerweise mit Systemhäusern in Kontakt und wir reden über die Abrechnungsmodelle, wir reden über die Preismodelle und bin total überrascht jedes Mal, wie viele unterschiedliche Modelle es an der Stelle gibt. Olaf, das lässt sich doch bestimmt irgendwie in Töpfe teilen.
Ja, wir könnten mal gucken, wann wir zwei, und das ist dann immer noch total subjektiv, aber wir sind dann schon mal zwei in diesem großen Markt, wann wir dann von Flat sprechen wollen. Also wann eine Leistung tatsächlich eine Flat-Leistung ist. Und dann können wir gucken, welche Formen gibt's denn. Ich werf mal einen Vorschlag in die Runde und in unsere Zweierrunde erstmal. Vielleicht auch im Nachgang in alle, die mitdiskutieren wollen, dort, wo wir die Folge posten. Mein Vorschlag ist, wir sprechen von einer Flat, wenn ich eine definierte Leistung unbegrenzt häufig abrufen kann und ich dafür einen festen Preis zahle, der nicht von der Menge der Abrufe abhängt.
Dem mag ich per se erstmal nichts hinzufügen, mag aber die Frage stellen, wie ist denn das dann, wenn mal was schief geht? Wie gehe ich denn mit Abweichungen an der Stelle von der Leistung um? Das ist ja, wenn man sich so ein Netflix anguckt oder so ein Mobilfunk-Abo anguckt, alles flat und wenn es nicht geht, geht's nicht. Aber in der IT ja mistig.
Ich hatte gehofft, wir kommen später auf Netflix. Das andere. Schauen wir mal. Ein Teil dieser Definition, weil es ist eine definierte Serviceleistung und das hat vermutlich auch immer was mit Abgrenzung zu tun und mit der Klarstellung, welche Dinge sind drin in der Flat und welche sind nicht drin. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den auch, ja, wo es unterschiedliche Spielarten im Systemhausbereich gibt, sind Störungen enthalten. Dann kann man auch noch gucken, welche Form von Störungen tatsächlich drin sind. Aber wenn man so ein bisschen in die Historie der Flat mal schaut, ne, seit wann gibt's denn in unserer Szene, wenn man so will, das Ganze überhaupt, dann ist mein persönlicher Eindruck, ich bin gespannt auf deinen, dass ja mit dem Einzug halten von RMMs und damit einem deutlich höheren Automatisierungsgrad auch unsere Branche irgendwann anfing. Vorher gab, meiner Meinung nach, gab Software immer schon oder Projekte hatten mal einen Festpreis, ne? Und klar, bei Software zahle ich nicht in aller Regel nach Nutzung, sondern habe da auch feste Preise. Aber was Dienstleistung und Servicedienstleistung im Speziellen, wenn wir darüber sprechen, angeht, dann ist so mein Eindruck, dass mit höherer Automatisierung durch ein RMM, mit wesentlich geringeren Stückkosten für Services, dann so es begann Einzug halten, dass man Flats angeboten hat. Und dann stellte sich eben die Frage, nehme ich Störungen mit rein oder nicht? Und manche tun das, manche tun das nicht. Oder die Frage, ist vor Ort mit drin oder ist vor Ort nicht mit drin? Also es gibt dann unterschiedliche Spielarten. Aber es begann, glaube ich, so dadurch, dass Tools Dinge abgenommen haben, die vorher Menschen gemacht haben. Und damit zog auch irgendwie das Thema Flat in die Szene. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, insbesondere, weil es ist ja letztlich Voraussetzung dafür, dass es funktioniert. Also aus meiner Sicht, damit ein richtig guter Service zum Pauschalpreis funktioniert, ist einmal, dass die Leistung standardisiert ist, dass ich für alle das Gleiche abbringe. Und das Zweite ist, dass sie berechenbar ist, die Leistung, kalkulierbar für mich. Ansonsten ist es ja ein zu hohes unternehmerisches Risiko. Und je mehr ich in so einer Serviceleistung automatisiere, umso besser weiß ich Bescheid, was mich die Serviceleistung kostet. Und genau an dieser Stelle, da kommt jetzt plötzlich die Störung um die Ecke. Also ich lass da kurz nicht locker, weil ich jetzt mal die Kundensicht darauf einnehme. Und die Kundensicht ist ja, ich drück's mal flapsig aus. Du verkaufst mir was, es läuft was schief und ich soll auch noch die Störungsbehebung bezahlen. Na klasse. Und das ist ein Punkt, den man dabei beachten darf. Und da kommt dann noch ein dritter Aspekt neben Standardisierung, Automatisierung rein. Es ist ganz wichtig, dass ich Daten habe für meine Serviceleistung, weil aufgrund von Daten ich dann wiederum Sachen berechnen kann. Und im Vorfeld, was ich mir so angeschaut habe auf Webseiten von Systemhäusern, da steht ja ganz häufig zum Thema Flatrate-Risikoübertragung. Ah, wir senken das Risiko und so weiter. Wenn ich aber das Risiko habe, dass ich Störung bezahlen muss, dann ist das nicht ganz so doll an der Stelle. Aber lass uns nicht an dem Punkt festbeißen. Der ist wichtig. Und dennoch möchte ich auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Was gibt's denn so für Arten, für Spielarten der Flatrate?
Zuerst mal noch möchte ich deinen Biss etwas lockern. Da wo wirklich auch der Begriff Flat benutzt wird, auch in den letzten Projekten, die ich hatte, so in den letzten Monaten, wo es ums Portfolio ging, ist die Störungsbearbeitung immer drin gewesen. Also ich kann mich in den letzten 12 Monaten in den Portfolio-Projekten, die ich begleiten durfte, nicht dran erinnern, dass da was rausgekommen ist, wo man dann Flat sagte oder Festpreis und die Störungsbearbeitung nicht enthalten war. Also die ist, glaube ich, bei denen, die was tun, das mag vor 5 Jahren anders gewesen sein, aber im Moment, glaube ich, ist das so, dass sie drin ist. Und jetzt zu dem zweiten Aspekt, welche Spielarten gibt es denn da? Da gibt es, ich würde sagen, eine kleine Tendenz im Moment, auch mit Blick auf meine letzten Projekte, auf die Gespräche, auf den Tagungen, wo ich war. Das Ganze startete ja so ein bisschen technisch kommend mit so Entitäts- oder Device-Flats, ne? Der Server, der Client, die Firewall, das Netzwerk, der Access Point, wie auch immer. Und mindestens meine letzten 3 Projekten auch, wo wir gestartet sind beim Systemhaus, das stand in so einer technischen Portfoliosicht, hat sich das Systemhaus am Ende entschieden, eine benutzerorientierte Flat zu machen. Also wenn ich gerade auch jetzt wirklich gerade aktuell irgendetwas so ein bisschen als Trend wahrnehme, dann, dass die Systemhäuser auch, oder die, mit denen ich gesprochen habe, die so ein Flat-Service-Angebot machen wollten, gesagt haben, es ist zu schwierig auf der einen Seite, diese, wir sind jetzt zielgruppentechnisch vielleicht das noch vorweg als ganz kurzer Einschub. Ich bin jetzt bei, sagen wir mal, den anzahltechnisch 90% der Unternehmen, die kein Enterprise-Unternehmen sind und irgendwie in AWS oder sonst wo unterwegs sind, sondern beim KMU bis Mittelstand, ne? Nicht mit riesengroßen IT-Abteilungen. Und dort ist, nehme ich das wahr, dass man sagt, Mensch, der User, und da habe ich vielleicht auch dieses klassische Klein, Mittel, Groß, ne? Also es gibt dann schon so drei Angebotsmöglichkeiten, aber es ist pro User eher. Und da ist die Firewall drin, da ist auch Störungsbearbeitung drin, da sind die Server drin. Und es war dann immer ganz spannend zu gucken, Mensch, wenn man das mal wirklich kalkuliert, gibt es eine Untergrenze, gibt es eine Obergrenze? Also wo ist so die Range, die dann für Anbieter und Kunde noch passt? Und irgendwo mag es ja Grenzen geben, wenn man eben, du sagtest, fester Preis, wo dann der Preis nicht mehr passt. Aber erstaunlicherweise ist die Range ganz schön groß, wo man tatsächlich mit dieser Spielart userbezogener Flat ganz gut agieren kann. Das mal so zu den, ja, zu den Formen, die es gibt. Das sind so die beiden üblichen, die ich sehe, ne? Diese technisch entitätsorientierte oder device-orientierte und die userbezogene. Mhm. Welche Spielformen siehst du noch so?
Ja, wenn wir dann ein bisschen ein größeres Dienstleistungsportfolio haben als Systemhaus, dann geht es auch in Richtung einzelner Services, diese Flat anzubieten. Genau. Und dort sieht man dann teilweise ja auch verschiedene Abrechnungsmodelle, die sich klar irgendwo immer um eine hoffentlich sinnvolle Entität ranken. Pro, was weiß ich, 100 Lohnabrechnungen für einen Lohnservice oder pro 100 Studenten für ein Studenten-Lifecycle-Management oder pro Dokument im DMS, keine Ahnung. Also Dinge sind sinnvoll und ich find's halt ganz wichtig, dass man das Thema Flat insbesondere auch aus der Nutzersicht betrachtet. Weil ich muss ja verstehen, wofür gebe ich denn da Geld aus? Und am Ende ist es mir ja eigentlich egal, wie viele Server dahinter stehen, wie viele Switche, wie viele Access Points, was auch immer. Was ich will, ist, dass die Leute bei mir im Unternehmen, die 10, die 100, die 250, dass die ordentlich arbeiten können.
In der Tat. Also genau, das im KMU-Bereich gibt es im Wesentlichen die zwei Spielformen. Wenn das Kundenunternehmen größer wird und ja auch die interne IT gewisse Dinge übernimmt, dann ist der User mit irgendeinem Preis häufig eben nicht mehr das, was gewünscht wird, sondern dann werden speziellere Service-Level gemacht. Oder ne, kann man auch sagen, ist das jetzt eine Flat oder nicht? Dann gibt es Dinge wie Helpdesk und das Ticket soll einen festen Preis haben. Ne, aber letztlich kosten dann natürlich, das Ticket kostet dann, keine Ahnung, habe ich Ausschreibungen gesehen, die am Ende für 15 Euro das Ticket oder 13 oder wie auch immer weggegeben worden sind. Da gibt es dann auch einen Festpreis, das Ticket was kostet. Aber das ist eher wie die Kilowattstunde, finde ich. Und genau. Wenn ich mehr Strom verbrauche, dann zahle ich auch mehr.
Die Flat ist, ich weiß, was ich für Kosten habe. Ich kann meine IT-Kosten berechnen. Sie sind verlässlich. Und das ist auch wieder Richtung Störung ein ganz wichtiger Punkt. Das Versprechen sollte eingehalten werden. Und wenn wir beim Ticket bleiben, klar, das kann man pro Ticket abrechnen, aber da kann man auch sagen, dann machen wir halt pro Arbeitsplatz. Kostet im Monat eine Summe X und damit ist es wiederum für den Kunden entsprechend berechenbar.
Genau, es ist nicht immer gleich, der Preis. Mhm. Aber der Rechenweg ist immer gleich, wie ich da hinkomme.
Auch ein interessanter Punkt, wenn du sagst, der Preis ist nicht immer gleich. In der Vorbereitung ging mir auch das Thema wertbasierte Verrechnung durch den Hinterkopf. Oh, habe ich dich jetzt getriggert?
Nee, wir Value-Based Pricing, groß. Ja, schauen wir mal. Mach mal weiter, bitte.
Naja, der Gedanke, den ich so im Kopf hatte, war, naja, da hast du auf der einen Seite einen Handwerker mit seinen, was weiß ich, 12 Nutzern. Klar, der braucht IT, aber der ist wahrscheinlich nicht so viel bereit zu bezahlen, wie vielleicht der Mediendesigner mit seinen 20 Arbeitsplätzen. Das heißt, für mich als Systemhaus würde sich ja tatsächlich die Frage stellen, ob ich für diese zwei Kunden unterschiedliche Preise für dieselbe Leistung habe. Hast du das schon mal gesehen?
Nee, das habe ich noch nicht. Also um die Frage erstmal zu beantworten. Also Value-Based Pricing habe ich in unterschiedlichen Konstellationen eher ja lesend konsumiert als tatsächlich am Markt gesehen. Ja, in so den amerikanischen Veröffentlichungen, Publikationen kommt das schon häufiger mal als Idee. Ich verstehe das auch, wenn der Maler sein Bild nicht für den Preis des Pinsels und der Farbe verkauft, sondern für einen anderen. Dass aber die gleiche Leistung, wenn sie einem anderen Kunden einen unterschiedlichen Wert liefert, einen anderen Preis hat, das habe ich noch nicht gesehen. Und in der Tat, ich glaube, der Wert gehen wir mal auf das Thema Security, einer abgesicherten IT ist unterschiedlich, je nachdem, was ich denn als Geschäftszweck habe. Ich glaube allerdings, dass dann auch die Leistung des Systemhauses unterschiedlich ist und dass das hoffentlich der, selbst wenn 2-30 Mann Unternehmen da sind, das eine ist sehr abhängig von dem, dass die IT läuft und das andere kann auch ein Haus bauen, wenn die IT im Zweifel nicht läuft oder nicht so gut läuft. Also ich glaube, die zahlen vielleicht was Unterschiedliches für IT, aber nicht für die gleiche Leistung. Ne, das war so zu dem Beispiel. Und wenn wir kurz dabei sind, wie kommt denn der Preis zustande? Also das eine war ja, was ist eine Flat? Welche Spielarten gibt es? Wie kommt der Preis zustande? Dann gibt es die Form, ich gucke ein bisschen auf meine Kosten. Ich habe ja ein paar EKs für die Automatisierungstools etc. Wenn ich Störung reinnehme, davon gehen wir jetzt immer aus. Das wiederholt, ne? Also wir gehen immer davon aus, dass Störungen schon drin sind. Dann kann ich das irgendwie kostenseitig schätzen und die meisten gucken auch, also eigentlich alle haben bei der Preisermittlung meines Erachtens einmal auf der einen Seite mindestens mal Unterkante plus x Prozent so einen Kostenblick. Niemand kalkuliert den Preis nur value-based, ohne sich um seine Kosten zu kümmern. Also irgendwo gibt's in der Regel immer diesen Kostenblick und statt value-based, was ich eher sehe, ist, wenn man mal market-based oder wie auch immer man das nennen will. Also die Frage ist dann, wie kriege ich so Nutzen raus? Wenn ich jetzt meine Kosten habe, dann wird eher meines Erachtens geschaut, was nehmen denn andere? Ich kriege zumindest die Frage häufig, was nehmen denn andere für, also es ist fast wie was kostet ein Kilo Met, was kostet der Server, ne? Und da ist meistens meine Antwort, das hängt davon ab. Also dann haben manche zum Beispiel, nehmen Service Flat und sagen, da sind aber nur 30 Minuten drin. Ne? Und wenn es oder sind ganz andere Security-Tools drin. Also insofern ja, es gibt ein Gefühl dafür, was ein Server kosten darf, inklusive auch Störungsbearbeitung, wo sich das so in einer Range einpendelt am Markt. Ne? Sagen wir irgendwie, keine Ahnung, von 150 bis 200 Euro. Aber das ist eher noch so der Abgleich neben dem Kostenblick. Was erzielen denn andere? So ein richtiges Value-Based, wo man in eine tatsächliche Nutzenbetrachtung beim Kunden geht, nehme ich nicht wahr.
Ich selbst mache das für meine Beratungsleistung, dass ich da größtenteils value-based meine Preise ermittle. Und ich mag dir ein klein wenig widersprechen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es standardisierte Services gibt, gerade so im klassischen Systemhausmarkt, wo ich sage, bei dem einen kann ich so viel erzielen, bei dem anderen kann ich so viel erzielen, weil es ist es ihm einfach wert, dass sein Internetzugang funktioniert, dass sein Mailing funktioniert, bla bla bla. Aber ich am Ende tatsächlich dieselbe Leistung erbringe. Ansonsten kann ich es nur bestätigen, diese Frage, wie machen es andere, was kostet es bei anderen, das ist ganz normal und irgendwie richten sich danach dann die Preise aus.
Ja, auch bei Stundensätzen ist das ja ein bisschen so. Es gibt ja so Marktpreisspiegel, ja, die auch öffentlich sind und wo auch viele, das hat ja einen Wert, dann eben ja reinschauen und dann ist das noch nach Postleitzahl oder nochmal, das damit ich es einfacher habe.
Das Perpetuum mobile der Preiserhöhung, genau. Und das ist ja auch etwas, wo man ganz stark sieht, regional sind die Preise sehr unterschiedlich für den Markt. Was ich persönlich spannend finde, ist ja diese Umstellung von ich komme von einem Aufwandsabrechnung, ich habe vielleicht schon Kontingentverträge und so, und gehe dann hin zu einer Flatrate. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie sieht das aus Kundensicht aus? Wird es jetzt preiswerter oder wird es jetzt teurer?
Ja, wir schauen jetzt mal, finde ich sehr gut, einmal mit dem Blick des Providers, wenn man so will, und einmal mit dem Blick des Kunden auf diese Form der Flat. Und ich würde also keinem Kunden zu der Annahme raten, dass es günstiger wird.
Danke, dass du das sagst, sonst bin ich hier wieder der Böse.
Weil ich habe also auch viele Webseiten und die Argumentation des Anbieters, ne, warum sollte der Kunde das machen und wir haben hier eine Flat und das ist toll oder wie auch immer die da namentlich, ne, gibt's ja auch, wie man das denn nennt. Und ganz wenige wagen es, und ich glaube zu Recht wagen es wenige, dahin zu schreiben, lieber Kunde, du sparst Geld. Viele argumentieren eher darüber, eben der Kalkulierbarkeit, der Einfachheit des Konsums, alles, was damit zusammenhängt, können wir gleich auch nochmal kritisch im Übrigen drauf gucken. Aber dass Kosten gespart werden, also alleine schon noch auch wie der Provider rangeht, der will sich doch, wenn er Festpreise macht, das ist doch wie ein Projekt, also wenn ich ein Projekt zu einem Festpreis anbieten soll, dann habe ich das, was die es tun, geschätzt haben. Und dann gehe ich hin und hau erstmal, also zumindest, ich bin hier seit 30 Jahren aktiv und habe viele Projekte verkauft. Das habe ich doch nie für das verkauft, was irgendwie die Software oder wer auch immer Leute gesagt haben, was sie dafür brauchen, wenn der Kunde einen Festpreis haben wollte. Das wusste er aber auch, dass er sich den erkaufen muss, der Kunde. Den gibt's nicht für nichts. Ne?
Ist und ja das auch ist normal. Doch. Weil Festpreis ja, ist ja immer ein Mittel des Risikomanagements.
So sieht's aus.
Und Risikomanagement kostet Geld.
Und das heißt, wenn ich auch die Störungsbearbeitung oder die Anrufe meiner Mitarbeiter, ne, bei meinem Managed Service Provider, und die haben tausende von Fragen im Zweifel, wenn das alles da drin sein soll, dann muss doch der Anbieter irgendeine Form von Mittel finden, was sich am Markt noch verkaufen lässt, wo aber über alle seine Kunden er am Ende auch noch Geld verdient. Also muss er, also ne, also wird doch dieses Angebot für den, wo die Mitarbeiter nie anrufen und wo nie was in der IT passiert, das wird doch eine Ecke teurer sein, als wenn er jetzt Stundenpreise hätte. Oder ist das anders?
Ich kann mir das auch nicht anders erklären. Am Ende steckt ja, wenn man Glück hat, entsprechende Daten dahinter, auf deren Basis ich dieses Risiko für mich als Anbieter kalkulieren kann. Ich weiß, wie häufig rufen die Leute im Schnitt an, wie lange dauert das im Schnitt und so weiter. Und ich habe es natürlich in einem standardisierten Angebot wesentlich besser im Griff, dass es zu weniger Fehlern kommt. Ob die Leute Fragen haben oder nicht, das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Aber das ganze Thema Fehler, Störungen, das kann ich sehr, sehr gut über Automatisierung und Standardisierung beantworten. Und da kommt jetzt so ein klein wenig Kritik vielleicht auch um die Ecke. Und da erwarte ich eigentlich, dass dieser Vorteil auch ein bisschen weitergegeben wird. Und da habe ich den Eindruck, das passiert vielleicht nicht so.
Ja, zwei Sachen. Das eine ist, in der Tat, das funktioniert für beide Seiten ja sowieso grundsätzlich gut, je weniger Störungen tatsächlich da sind, je weniger Nachfragebedarf da ist. Das bedarf dann einer Standardisierung. Und damit auch der Anbieter überhaupt am Ende sein Flat-Angebot macht, gibt es ja, und dass die das tun, haben quasi als Reflex automatisch immer ein Onboarding, ein wirkliches Onboarding vorher. Das muss ich, wenn ich nach Stunden abrechne, vielleicht nicht so sehr machen, weil dann verdiene ich an den Stunden und wenn die mehr anrufen, ist auch gut. Aber wer hier wirklich am Markt mit diesen Flats agiert und erfolgreich sein will, der hat eine ganz klare Infrastrukturaufnahme, der hat Onboarding, da stecken richtig, richtig Aufwände drin im Zweifel. Im Zweifel auch noch ein Change-Projekt, bevor irgendwann der Kunde, damit alle auch wissen, was hier los ist mit den IT-Themen, in so einem Flat-Angebot sind. Also die Bedeutung dieses Analysieren, Onboards im Zweifel auch ein Service-Design machen und sich darauf einigen, was der Kunde kriegt, wenn es denn größere Kunden sind und man wirklich auch in so einen Bereich Service-Design geht, hat eine wesentlich höhere Bedeutung, weil sonst kann eigentlich dieses Flat-Angebot gar nicht laufen. Ich kann nicht irgendwas übernehmen, was ein anderer als ich dahingestellt hat, was ich mir nicht angesehen habe und der kriegt dann hier irgendwie 189 Euro den Server. Das wird nicht so funktionieren. Das Zweite, zu Recht gesagt, wird denn der Vorteil an den Kunden weitergereicht? Und das sehe ich auch und das diskutiere ich auch durchaus mit einer Kundenbrille manchmal mit den Leuten. Und da sehe ich, bin ich mal gespannt, sagen wir mal so, wie es weitergeht, weil die Anbieter doch, das Motiv des Anbieters häufig ist, ich mache so eine Flat, dann automatisiere ich irgendwie hinten oder ich habe ja schon vieles in Tools, habe mal geguckt, was ich für so einen Server nehmen kann, will quasi meine Stunden ganz rausnehmen, im besten Falle und eine riesige, riesige Marge erzielen. Na, und wenn ich, es ist ja in Ordnung, auch profitabel sein zu wollen. Aber ich glaube, dass da könnte man mal über das Motiv der Automatisierung sprechen. Und wenn das Motiv ist, damit ich mehr Kohle verdiene, das ist halt ein anderes Motiv, als zu sagen, die Automatisierung macht die IT und das Erlebnis für den Kunden besser. Na, und ich finde, es dürfte dieser Aspekt bei den Anbietern, also dass der Kunde wirklich was Besseres erhält, durch Standardisierung und Automatisierung ein bisschen mehr im Vordergrund sein und dieses, ich lasse den weiter 180 Euro zahlen und versuche maximal wenig Zeit reinzustecken. Ja, das ist in Ordnung, aber das darf nicht, glaube ich, das so sehr vorherrschende Element sein. Weil dann wird es eben nicht weitergereicht, was du gerade sagtest.
Das ist ein Punkt, den kann man immer wieder diskutieren. Was reicht man weiter? Wie viel reicht man weiter oder reicht man es nicht weiter? Ich glaube, wir werden es in den nächsten Jahren sehr stark erleben, dass sich auch der Flatrate-Preis am Markt bilden wird. Und ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung von der Synaxon und da hieß es, 80% der Systemhäuser wären noch mit Zeit gegen Geld unterwegs. Habe ich interessiert aufgenommen, kann ich nicht bewerten, ob die Zahl tatsächlich so ist. Was ich aber auf gleicher Veranstaltung gesehen habe, ist, dass logischerweise mit Standardisierung und Automatisierung natürlich auch ein Preiskampf kommen wird. Also da hieß es an der einen oder anderen Ecke irgendwie das Gerät für unter 50 Euro.
Aber ohne das Gerät meinst du jetzt?
So ein Service ohne das Gerät. Das Gerät. Der Nutzer, Entschuldigung. Wobei, die haben Gerät gesagt. Also die meinten aber...
Nutzer. Das geht ja beides. Aber wir meinen jetzt die Serviceleistung
dahinter. Ich glaube, mit Gerät waren es dann nochmal 30 Euro mehr. So. Und das ist gegenüber den Zahlen, die du gerade so aufgerufen hast, zwischendurch schon eine Hausnummer.
Ja, das ist dann der Client. Die Frage ist, wie auch beim gleichen, wer auch immer dann der Anbieter ist, technisch orientiert, dann die Firewall oder der Server oder das zentrale System. Bitte?
Alles drin. So die Aussage.
Also da ist ein Kunde, der hat 20 Arbeitsplätze und irgendwie 5 virtuelle Maschinen. Und der zahlt jetzt, das sind dann 25 mal diese, was auch immer, unter 50 Euro. Also es wird nicht mehr unterschieden zwischen, ist das ein zentrales System, ein Server oder ein Client?
Nein.
Ja, das ist dann eine interessante Preisdiskussion am Markt. Also genau das, was definitiv du gesagt hast. Ja.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch profitabel erreichbar ist. Entsprechend wirklich sehr hohe Standardisierung und ganz, ganz, ganz viel Automatisierung.
Stückzahl.
Und Stückzahl am Ende, klar.
Na, also das können ja dann vielleicht Systeme anbieten. Ich meine, das System aus mit 20, 30, 40 Mitarbeitern hat eine Bestandskundenklientel von, keine Ahnung, 150, 200 echt Service in Anspruch nehmenden Kunden. Viel mehr sind's nicht, ne? Da kann man sich dann überlegen, auf wie viel Stückzahl ich da komme und bis zu welchem Preis ich wirklich irgendetwas mitspielen kann, weil ich als Einzelmarktplayer mit meinen 30 Mitarbeitern eben nicht viel weiter bei aller Automatisierung, ne, irgendeiner muss auch da noch Dinge tun am Ende, hochgehen kann. Also das wird in der Tat spannend, die Systeme, die dann größer werden, weil sie ja zig Standorte vielleicht haben, ne? Egal ob die durch Zukäufe zustande kommen oder durch welches System auch immer dahinter liegen, wie weit die dann in der Lage sind, so einen All-in-Preis nochmal nach unten zu ziehen. Ja. Absolut. Mhm. Vielleicht mal ein, weil wir Störungen jetzt ein paar Mal hatten. Ich springe mal zu einem Aspekt, wo mich deine Sicht mal interessiert. Es ist ja Security ein Thema, das durchaus auch den Markt beherrscht und bewegt. Und jetzt habe ich auch in den letzten Wochen und Monaten diverseste Studien zu, wie viel Vorfälle gibt's und wie teuer ist so ein Vorfall für das Kundenunternehmen etc. gelesen. Und wenn wir jetzt über so eine Service Flat sprechen, na, egal ob die unter 50 Euro ist oder
bei 150.
Wie der User 200 Euro kostet oder was auch immer. Ja, wenn man dann sagt, ja, da sind Störungen drin, dann weiß ich nicht, ob so ein Security-Vorfall, ob der irgendein Ransomware-Befall, ich habe noch keinen gesehen, glaube ich, so, wo dieser Ransomware-Befall, wo du sonst was, alle Backups zurückspielen und, wo das wirklich drin ist. Also kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir auch noch vielleicht sinnhafterweise unterscheiden, über welche Störung sprechen wir hier. Frau Müller kann nicht drucken oder der ganze Laden hat Ransomware. Mhm. Wie siehst du den Fall? Also das ging mir nur so auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch durch den Kopf. Na klar kann man sagen, Störungen sind drin. Aber wenn der Laden Ransomware hat, wird das alles, was dann das zur Folge hat, ist das dann abgedeckt?
Mhm. Naja, also wie oft im Jahr wollen wir denn reinkalkulieren? Wäre jetzt die patzige Antwort. Natürlich, jeder Service hat, jede Flatrate hat irgendwo Grenzen. Und deswegen ist ja interessant, ob dieser Begriff Flatrate überhaupt tatsächlich stimmig ist. Gucken wir in Deutschland in unsere Mobilfunkverträge rein, dann glaube ich, gibt es da nirgends eine wirkliche Flatrate. Weil die Nutzung des Service zu den normalen Service-Parametern ist immer begrenzt. Liebe Zuhörer, falls Sie, war das gerade zu hören?
Minimal.
Liebe Zuhörer, das war mein Kind, das kocht. Und das braucht gerade Hilfe. Warte mal. Nee, warte mal, er kommt runter. Nee, will nicht zu mir. Gut. Doch, warte bitte kurz. Entschuldige.
Du warst gerade, glaube ich, bei Mobilfunk und genau, der Fragestellung, was ist wirklich sozusagen in der Flat und was ist nicht drin.
Genau, danke. Bei meinem Handyvertrag ist bei 3 Gigabyte mit, keine Ahnung, wie viel Megabit pro Sekunde Schluss. Und danach geht es mit lustigen 64 Kilobit wahrscheinlich weiter. Und diese Abgrenzung der Leistung, wenn ihr mal da euch diese Mobilfunkangebote anschaut, Fußnote 1 bis 75, Ähnlich ist es dann auch bei unseren Flat Rates in Anführungsstrichen. Weil irgendwo müssen wir natürlich die Leistung abgrenzen. Und gerade solche Ransomware-Sachen dürfen halt sinnvoll ausgeschlossen werden. Beziehungsweise mit einem entsprechenden Aufwandspreis dann versehen werden. Und dort haben wir wieder ein Problem. Da trifft die Erwartungshaltung der Kunden auf die Erwartungshaltung oder das Angebot des Anbieters. Und das jetzt im Vorfeld klar zu kommunizieren, so dass man sich nicht über jede Rechnung am Ende dann wieder jeden Monat streitet, das ist eine riesige Herausforderung.
Absolut. Insofern, du sagtest eben, manche machen noch nach Zeit. Ich sag mal, alle machen noch nach Zeit. Nämlich genau, und das wird auch so bleiben, weil es immer irgendeinen Teil gibt, den ich vielleicht eben dann doch nicht zurecht, weil es sonst ja auch vielleicht für den Kunden viel zu teuer wäre. Ne? Wenn ich diese Eventualitäten, die nicht automatisierbar sind und die ich irgendwie mit meiner Truppe dann am Ende irgendwann dieses Restrisiko nach Zeit, wenn ich das noch umlegen würde, dann würde ich ja den Preis erstmal ganz schön nach oben setzen. Das kann ich vielleicht im Ausnahmefall machen, wenn ein Kunde unbedingt drauf besteht. Aber als Standardangebot würde ich ja für alle den Preis nochmal hochziehen für etwas, was in Ausnahmefällen eintrifft und was ich auch nicht wegautomatisieren kann. Und das ist ja wieder das Prinzip, dass ich möglichst standardisiere, automatisiere und damit auch einen super Preis machen kann. Also es wird irgendwo Vorfälle geben, die am Ende mittels Nachdenken, Individualität des Kunden, was ist wirklich passiert, auch mit Zeit zu lösen sind. Das ist immer so, weil Changes, selbst wenn Störungen drin sind, wir können ja die Kette der Begrifflichkeiten, was Changes, was Move, Add, Change, etc., ne? die nicht drin sind. Also es wird immer Dinge, und das ist auch gut so, geben, die nach Zeit sind, auch wenn ich Service Provider bin. Und in der Tat, das im Vorab gut klar zu machen und die im Zweifel bei einem nicht technisch versierten Menschen auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Also der IT-Leiter, wenn ich den da habe, der weiß, an welcher Stelle vielleicht er nochmal in so ein SLA gucken muss und findet raus, wann der Handyvertrag von Herrn Sieber dann doch gedrosselt wird. Wenn wir aber eben keinen ITler da haben, sondern den Geschäftsführer haben, den Einkäufer haben oder wen auch immer, dann ist das in der Tat eine wirklich fordernde Aufgabe, nicht ausschließlich argumentativ aufzuzeigen, hier, das ist alles drin, mach dir keine Sorgen mehr. Nee, es ist nicht alles drin. Ne? Mach dir weniger Sorgen. Das ist auch dieses, wenn ich Verantwortungsübernahme, das hatten wir auch ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, ob im Vorgespräch oder jetzt im Podcast als Stichwort. Diese ganze Geschichte auch mit dem Managed Services ist ja auch gestartet mit dieser, mit der Versprechung sozusagen, wir übernehmen die Verantwortung. Mittlerweile ist das ja auch schon ein bisschen differenzierter. Wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir definiert haben. Ne? Also so ganz einfach, das ist eine Flat und wir übernehmen die Verantwortung und du hast kein Thema mehr, lieber Kunde. Das funktioniert ja nicht.
Das funktioniert ja rein rechtlich schon nicht, weil ich die Verantwortung für viele Dinge einfach gar nicht losbekomme als Geschäftsführer, als Unternehmer. Aber jetzt mal, ich habe mal mir zwei Beispiele rausgesucht, die das argumentativ, was wir gerade diskutieren, aufgreifen. Ich lese mal zwei Sätze vor. Der erste Anbieter: Das Preismodell des MSP ermöglicht es, das Budget für die IT zuverlässig vorauszuplanen, während der IT-Partner, und Achtung, jetzt kommt, gleichzeitig das Risiko bei Interventionen im Fall von Systemausfällen und Cyberattacken absorbiert. Also das klingt für mich wie, als wäre da alles drin. Zweites Beispiel.
Ja.
Aus Unwissenheit werden oft hohe Risiken eingegangen. Mit der Betreuung ist Ihr Unternehmen vor, Achtung, Cyberangriffen und Datenverlust geschützt. Das sind jetzt zwei Werbeaussagen, die konträr zu dem sind, was du gerade gesagt hast.
Ja, und das bleiben sie auch.
Ja, definitiv.
Ja,
Und jetzt interessiert mich an
der
Stelle.
Das ist mutig.
Naja, gut. Das ist ja die Marketing-Sicht eben auf die Dinge.
Den Vertrag, der dahinter liegt, den haben wir jetzt eben noch nicht gesehen.
Nee. Aber,
also, ich kann doch den Kunden, fahre ich doch, also, das mag ein Kundengewinnungsinstrument sein. Wenn aber tatsächlich der Vorfall entsteht, dann drücke ich beiden Parteien, Kunde und Anbieter, die Daumen, dass sie sich darüber nicht in die Haare kriegen, was da jetzt abgerechnet wird und was über die Flat tatsächlich schon drin ist.
Jetzt könnte ich positiv argumentieren. Naja, die Anbieter machen so einen richtig guten Job, dass es da nie zu solchen Ransomware-Attacken kommt. Habe ich Zweifel.
Ja, dann wäre ja immer nur der Kunde schuld, weil er nicht genug Services eingekauft hat. Wenn die Anbieter so, okay, muss halt mehr Geld ausgeben, passiert. Also ich glaube, dass sich alle einig sind, also lassen wir mal einen Kunden außen vor, aber alle, die auf der Industrieseite, in welcher Rolle auch immer aktiv sind, darüber einig sind, dass es keinen 100% Schutz gibt. Den gibt es nicht. Und jetzt kann man sich fragen, ob ich das marketingtechnisch trotzdem, er verspricht ja vielleicht auch keinen 100% Schutz, er verspricht ja, dass er das absorbiert. Das heißt, es kann was passieren, aber du hast keinen Zusatzkosten dafür, dass wir dich wieder auf die Beine stellen.
Richtig.
Selbst, okay, das kann man probieren, in das Risiko zu gehen. Allerdings glaube ich, dass es nicht haltbar ist, weil es gibt ja auch genug Studien, egal, ob ich mir jetzt einen Schlüssel zurückkaufe oder nicht, oder aus meinem Backup zurücksichere. Es gelingt doch vielleicht wenn es gut läuft, ist nicht der Mittelwert am Markt, zu 90-95% Dinge wiederherzustellen. Mhm. Aber den wirklichen Zustand in dem Moment, wo der Vorfall zugeschlagen hat, den kriege ich nicht hin. Den kriege ich mit ich zahle Lösegeld nicht hin und den kriege ich auch nicht hin, wenn ich jetzt mal meine Backups durchgehe und versuche, das irgendwie wiederherzustellen. Also selbst wenn ich dem Kunden sage, pass auf, preislich bist du fein raus, auch beim Cybervorfall, dann glaube ich, hakt es. Das kann ich ja machen, das ist mein Geschäftsrisiko dann, ob ich irgendwie Tage, Stunden, Wochen des After-Vorfall-Managements rein investiere oder nicht. Aber ich kriege einfach den Zustand nicht gut genug wieder hin. Das sagen zumindest alle, wirklich alle Marktaussagen. Deswegen wäre ich immer noch, selbst wenn ich das finanziell als Geschäftsrisiko als Anbieter tragen möchte, dass ich sage, auch Cyber ist mit drin, auch der Vorfall. Aber das Risiko, dass der Kunde meint, er hätte dann das, was er vorher auch hatte, das wäre mir zu groß, mir persönlich an der Stelle, ne? Mal unabhängig vom Finanzrisiko als Anbieter.
Ja. Und wie gesagt, wir kennen hier die Verträge nicht. Ich mag halt auch auf das rechtliche Risiko noch hinweisen. Weil wenn ich solche Versprechungen mache, auch in der Werbung, sind sie unter Umständen rechtlich relevant, wenn es zu so einem Ausfall kommt und mein Kunde möchte Schadensersatz haben. Ja, also das ist sicherlich ein ganz extremes Beispiel. Ransomware-Cyber-Attacken, was die Risiken aus Anbietersicht angeht. Allerdings, es gibt auch auf anderen Stellen noch Risiken und von daher kommen wir wieder auf denselben Punkt zurück. Eine ordentliche, verständliche Beschreibung der Leistung plus einer klaren Kommunikation, was ist nicht drin, ist, glaube ich, ein gutes Vertrauenskriterium für einen Anbieter. Aus Kundensicht jetzt gesprochen.
Definitiv. Ich glaube, die Flat ist gekommen, um zu bleiben. Die wird auch so heißen zukünftig, ne? Auch wenn sie gewissen, im positiven Fall gewisse Eigenschaften mitbringen sollte, die auch der Kunde verstehen und nachvollziehen darf. Was kaufe ich hier wirklich für diesen kalkulierbaren, so sage ich mal, Preis? Und vielleicht den einen nochmal, weil er mir wirklich sehr am Herzen liegt. Wenn man sich als, das kann ich sozusagen emotional nachvollziehen, wenn man sich als Dienstleister, als Managed Service Provider entschließt, eine solche Service Flat für was auch immer und wie auch immer zu machen. Und deine Zahl eben war 80% tun es noch nicht, glaube ich, hast du gesagt. Also ne, wenn jetzt vor diesen 80%, wenn denn das so ist, das nehmen wir mal einfach so, ne, sich viele auf den Weg machen, dann argumentieren sie, das stelle ich fest, in Richtung Kunde ganz viel auch damit mit dem fester Preis, kalkulierbar und so weiter und so fort. Und es rückt die eigentliche Leistung, die der Kunde kriegt, die rückt für mich leider dann zu häufig nach hinten. Wenn ich dann auf die Webseiten, du hast gerade zwei Webseiten, Beispiele aus einem anderen Aspekt rausgesagt, aber wenn ich auf die Webseiten gucke und dann einen Nutzen für den Kunden raus identifizieren will, aus einer so eine Managed Service Leistung, dann stehen diese Darreichungsdinge, dass es eben eine Flat ist, stehen so weit im Vordergrund und das Eigentliche, was der inhaltlich bekommt, das rückt mir zu weit nach hinten. Also mein Impuls vielleicht auch an diejenigen, die uns zuhören, ist, der Nutzen des Kunden entsteht aus dem, was ihr inhaltlich tut, auch wenn ihr eine möglichst einfache Darreichungsform habt. Na, also habt das im Auge, was der Kunde tatsächlich für sein Arbeiten und nicht für seine Buchhaltung und die Rechnungsprüfung, sondern für sein echtes inhaltliches Arbeiten aus eurem Angebot habt. Das darf im Vordergrund stehen.
Wobei es wahrscheinlich konsequent ist, wenn ich sage, meine Zielgruppe sind halt Unternehmen ohne IT mit Geschäftsführer, erstmal plakativ das hinzuschreiben, was er davon hat. Weil mit dem ganzen Schnatteradatsch dahinter kennt er sich ja gegebenenfalls nicht aus. Und dennoch darf logischerweise ganz klar rüberkommen, was bekomme ich denn dafür?
Ja, also das Preismodell sollte nicht das größte Zugpferd sein. Ich bleib da mal dabei.
Okay, die Formulierung finde ich gut.
Das darf einfach sein und deswegen glaube ich auch, dass das bleibt. Wir werden auch in 5 Jahren, wenn wir hier nochmal im Metaverse oder so dann schnacken und andere als Hologramm neben uns stehen, über das Thema Flat sprechen. Ich bin sehr gespannt, was sich dann da tut oder getan hat. Also deswegen glaube ich, dass das Thema bleibt. Und vielleicht eben die Darreichungsform weniger stark ins Gewicht fällt, sondern das, was inhaltlich dem Kunden als Service klar definiert, geliefert wird. Also wenn wir alle unsere Portfolien weiterentwickeln und den Kunden Gutes tun wollen, als bitte Hauptmotiv, dann vielleicht eins noch aus dem Markt, du hattest Netflix schon gesagt, da müssen wir der Fairness halber auch Amazon einmal kurz erwähnen. Das gehört sich so.
Oder Disney Plus.
Apple und so weiter. Aber Amazon hat mehr noch als die anderen in diesem Prime-Modell ja unterschiedlichste, sagen wir mal, Service-Typen oder Kategorien in einen Preis gebundelt. Da sind Bücher drin, da sind Videos drin, da sind Versandkosten drin und keine Ahnung, was noch alles. Also wirklich ganz, ganz viel Unterschiedliches in einem Festpreis. Was sie im Übrigen klar erhöhen, die irgendwann diesen Preis, was sie permanent erweitern. Also die packen mir da auch Sachen rein ab und zu, ohne den Preis zu erhöhen. Mhm. Und das finde ich auch als Kunde gut. Und insofern ist auch das vielleicht nochmal nach vorne geblickt, so als Impuls etwas für Systemhäuser. Das kann man ja auch nutzen und auch nach außen tragen, dass man dem Kunden sagt, pass auf, du bist hier in unserer User, ne, unser Mittel, wenn es denn per User ist beispielsweise, du hast den User Modell X genommen und ab nächsten Monat haben wir für dich für den gleichen Preis folgende 3 Services zusätzlich mit reingenommen. Ne? Also ich glaube, da sind noch Spielarten, dem Kunden bewusst zu machen, dass er in diesem Modell Service Flat dass wir für ihn arbeiten, dass wir unser Ohr am Puls dessen haben, was man gut und automatisiert reinnehmen kann, und dass wir das ohne Preise zu erhöhen auch erweitern. Das ist eine Chance, die wir da haben, die wir, wenn wir eben den Kundennutzen mit im Blick haben, glaube ich, noch ein bisschen stärker als kleiner Schlussimpuls so ein bisschen auch mit nutzen können.
Ja. Kundenbindung sukzessive steigern, dann Preise erhöhen, dann Kundenbindung sukzessive steigern, Preise erhöhen. Habe ich dich jetzt gerade richtig verstanden?
Ja.
Ist ja nicht schlimm. Solange
das machen die von Amazon zumindest auch so. Die packen was rein und irgendwann kostet das dann, oder auch andere, Netflix, Disney Plus, Apple und so weiter, und irgendwann kostet es dann 3 Euro mehr im Monat.
Ja. Ja. Halte ich persönlich für wesentlich sinnvoller und besser als, und da gucken wir jetzt mal in den Supermarkt, dass aus einer 500-Gramm-Packung plötzlich eine 430-Gramm-Packung wird und es wahrscheinlich auch noch mehr kostet.
Ja, und ökologisch nicht nachhaltig, die Packung immer noch viel zu groß ist und Material unnütz verschwendet wird, weil dem Kunden suggeriert werden soll, dass er ganz viel kauft. Das ist eine Katastrophe.
So ist das. Aber wie ist das dann, um das aufzugreifen? Wir haben das Beispiel ja schon bei uns in der IT auch. Nennt sich Microsoft.
Mhm.
Das ist zumindest die Argumentation, die ich jetzt immer wieder von Microsoft und Microsoft Resellern gehört habe zur aktuellen Preiserhöhung. Na, da ist ja über die Jahre ganz viel hinzugekommen. Da müssen sie jetzt auch mal die Preise erhöhen. Ist im Prinzip das Gleiche, oder?
Absolut. Und ich vermute, also die Analogie stimmt auch in meinen Augen. Und ich vermute, dass diejenigen, die dann sagen, Mensch, jetzt nehme ich aber doch hier mal Open Office, gar nicht so hoch sein wird. Unabhängig davon, ob ich das, was zusätzlich reingekommen ist, tatsächlich nutze, ne? Ja. Was ich könnte, weil es in dem, ne, weil die das da reingepackt haben, das ist wie bei Amazon Prime. Wer liest denn die E-Books, die da drin sind? Wenige vermutlich, ne? Du, okay.
Manchmal.
Ich habe also das ist ja, das gehört auch zum Spiel, wie weit darf ich gehen, ne? Wenn ich dann jetzt mal, wie viel habe ich reingetan, wie weit darf ich gehen, einen Preis dann auch anzupassen. Aber ja, Microsoft macht das auch so. Glaube schon.
Da hast du gerade noch ein total cooles Argument geliefert für das Thema, gib den Kunden Leistung. Man könnte es auch böse mit Vendor-Login nennen, weil dadurch steigen halt die Opportunitätskosten eines Wechsels. Was kostet mich der Wechsel zu Open Office? Oder zu Google oder ja. Nee, Amazon hat, glaube ich, nicht sowas im Angebot. Also was sind tatsächlich die Kosten dahinter? Und je höher die Kosten für den Kunden hinter so einem Wechsel sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nach einem anderen Anbieter umzieht. Und denn das ist ja auch eine Gefahr, die mit diesen Flatrates so einherkommt. Die Angebote werden vergleichbarer, insbesondere im Preis. Und wenn ich es als Anbieter gut anstelle, kann ich den Leuten auch den Wechsel relativ einfach machen. Insbesondere je mehr Infrastrukturen und all die Dinge in die Cloud gehen. Deswegen Kunden in den Mittelpunkt stellen.
Ich habe ein Stichwort noch, Robert. Gehen wir mal von dieser Welt aus, wo es viele dieser gut definierten, fest bepreisten Services gibt. Und jetzt war ich letzte Woche habe ich einen Vortrag gehört, wo es auch um die Zukunft ging, die Zukunft des Managed Service Providers. Und dann ging es um, man brauche zukünftig, ich glaube, dieses Thema Flat ist eine Voraussetzung, man brauche, ganz wichtig ist Self-Service. Also, dass der Kunde auf einer wunderbaren Webseite sich diesen klar definierten, fest bepreisten wie auch immer. Also wie stehst du, wenn wir jetzt schon so, ne? Also wie stehst du zu diesem Aspekt des Ganzen? Wenn ich doch jetzt eine klare Leistung im festen Preis habe, dann könnte ich ja sagen, dann packe ich die irgendwo hin und der Kunde kann sie da per Klick kaufen.
Das könnte jetzt länger werden. Ich glaube, da liegt erstmal ein grundsätzliches Missverständnis vor. Selbst bei Self-Services rede ich nicht zwangsweise vom Kaufen. Kann man machen. Bei Commodity-Services ist das kein Problem. Klick, 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 Handyvertrag, klick, 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 Netflix,
Office.
Klick, 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 IT-Flatrate wird kommen. Aber das Thema Service-Requests, im Service-Management Deutsch gesprochen, was im Self-Service stattfindet, ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um halt die Betriebskosten runterzubekommen für die Services. Weil da geht es nicht darum, das Ding zu kaufen, sondern da geht es darum, zu sagen, okay, der Kunde hat einen neuen Mitarbeiter. Gib mir die Daten, dann kriegst du das. Der Kunde braucht ein größeres Postfach. Klick, klick. Der Kunde braucht ein neues Share. Klick, klick, klick. Und dahinter ist Automatisierung. Von daher spielt für einen ordentlichen Service und für einen ordentlich kalkulierbare Betriebskosten Self-Service eine massive Rolle.
In unterschiedlichen Dimensionen. Das eine, wenn, was du unterschieden hast, die Service Flat so klar definiert ist, dass ich mir für meine 10 Maschinchen, die ich hier habe, im Netz kaufe. Oder ich eben einen gerade situativen Service-Request loswerden möchte und in diesem Portal vielleicht 10 Service-Requests in dieser, ja, das kann ja der Rechner sein oder ein Handy oder was auch immer da nun gerade los ist, und in diesem Prozess eine standardisierte Qualifikation, ja, auch dann nochmal eben elektronisch über das Portal und die Interaktion im Portal stattfindet und dadurch die Erbringungskosten gesenkt werden. Also beides ist unter dem Thema Self-Service zusammen, vielleicht auch noch mehr im Zweifel, aber es ist nicht nur der Kauf sozusagen, ne?
Ich sehe den Kauf halt als sehr untergeordnete Rolle, Stand heute in der IT. Weil das ist nach wie vor ein Vertrauensgeschäft für ganz viele mittelständische Unternehmen. Klar, bei Microsoft, bei Azure, bei AWS, sonst wo kaufst du dir das ja auch quasi im Self-Service. Wobei das bezeichne ich persönlich nicht als Self-Service, das bezeichne ich als Shop.
Als Shop.
Da genau. Unterscheide ich.
Das ist gut. Da gehe ich mit. Es gibt einen Shop. Und ich als Kunde, für mich sind vielleicht auch andere als für andere Kunden, gewisse Services in meinem Kundenportal verfügbar. Welche auch immer das sind, die ich halt gekauft habe. Vielleicht habe ich auch manche nicht gekauft, die der Provider anbietet. Ne, kann ja sein, genau, dass der nächste Kunde in seinem Self-Service-Portal andere hat, die er halt gekauft hat. Oder die anders definiert worden sind und dann anders eingerichtet sind. Keine Ahnung. Ne?
Genau.
Es mag das geben, dass man definierte Services online kaufen kann. Tesla ist ja das erste Auto, was du rein online kaufst. Bei allen anderen Autos wird das vielleicht kommen, aber die kann man seit 100 Jahren nicht online kaufen. Und der erste hat es jetzt getan, 3 Klicks und dann hast du das gekauft, ohne irgendjemanden dazwischen. Das mag bei IT-Service-Angeboten auch kommen, aber das ist Shop. Und Self-Service hat was mit freigeschalteten Service für mich als Kunden. Das kann die gleichen sein, die alle anderen auch haben, aber das, was ich dort situativ in Anspruch nehmen möchte. Okay, wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, wenn das nächste Mal in einem Vortrag das kommt, vielleicht erlaube ich mir die Frage, was genau unter Self-Service verstanden wird.
Ja, und ehe wir daraus jetzt die Verlängerung dieser Folge machen, weil das ist ein Thema. Da sind wir ja total in meinem Herzensthema auch drin. Lassen wir das jetzt an der Stelle. Und
so ist es.
Sind gespannt auf Anregungen, Kritik, insbesondere Diskussionsbeiträge über das Thema Self-Service. Nein, über das Thema Flatrate. Weil wenn die Zahl von 80% stimmt, müssen ja jetzt rein statistisch wahrscheinlich 80% Menschen uns zugehört haben, die sagen, ey, das Flatrate-Geraffel mache ich nicht, weil. Und genau das würde mich sehr interessieren. Deswegen, egal auf welchem Kanal ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, kommentiert darunter und lasst uns daran teilhaben. Olaf, ganz lieben Dank.
Danke dir. Ich hoffe auch auf ganz viele Diskussionsbeiträge, denn die Frage, wer macht Managed Services, beantworten auf jeder Veranstaltung 100% mit Ja. Das heißt, ne, diese 80% ist ja nicht so, dass sie keine Managed Services machen, aber diesen Statistiken zufolge eben noch nicht als Service Flat. Und wir freuen uns auf alle Rückmeldungen. Und Robert, vielen Dank für das Gespräch wie immer und bis zum nächsten Mal.
Winke, winke.